Ja, wir haben jetzt ja einige Predigten über das Unser Vater gehört. Und es gibt natürlich eine Frage, die wir uns da stellen sollten, wenn es ums Unser Vater geht. Und zwar ist es die Frage, ob dieses Gebet, das der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben hat, das letzte Wort über Gebet ist. Also ist das Unser Vater das Gebet oder hat uns die Schrift noch andere Dinge übers Gebet zu sagen? Soll praktisch das Unser Vater stets praktisch der Maßstab sein, an dem wir unser Gebet messen und nach dem wir unser Gebet richten? Oder gibt es noch andere wichtige Bereiche übers Gebet, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geoffenbart waren? Und wenn wir jetzt mal überlegen, was danach noch alles geschehen ist, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es noch andere wichtige Dinge gibt. Ich habe, als wir da durchgegangen sind, durch das Unser Vater, auch einige dieser Dinge schon erwähnt. Und wenn man diese Dinge mit einfließen lässt, ist es auch gut. Aber wenn man es wirklich auf die Worte beschränkt, wie sie da geschrieben stehen, dann fehlt etwas Wichtiges. Und zwar hat Jesus dieses Gebet seinen Jüngern gegeben, als die Jünger noch nicht einmal wussten, dass er sterben würde. Dass er sterben würde, hat er den Jüngern erst später geoffenbart. Und sogar als er es ihnen gesagt hatte, er muss sterben, haben sie es nicht verstanden. Von dem her ist dieses Gebet, das Jesus ihnen hier gegeben hat, ein Gebet, das strikt zum Vater, an den Vater gerichtet ist, was auch nicht falsch ist. Aber später sagt Jesus, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Also das Gebet und die Art und Weise, wie man betet, wird sich noch verändern zu einem späteren Zeitpunkt. Das eine ist eben, dass sein eigenes Opfer, sein Erlösungswerk in dem Gebet nicht erwähnt wird. Wenn wir natürlich beten, vergib uns unsere Schuld, dann denken wir automatisch an sein Erlösungswerk, weil wir wissen ja, er ist für uns gestorben, er hat sich für uns hingegeben und deswegen sollte auch die Dankbarkeit nicht fehlen, wenn wir eben beten, vergib uns unsere Schuld. Zu dem Zeitpunkt konnten die Jünger das noch nicht verstehen. Und Jesus sagt ihnen ja auch, dass sie noch nicht alles verstehen können. Sagt er ihnen später, ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Sie brauchen noch dieses Erfülltwerden und das Innewohnen des Heiligen Geistes, um andere Wahrheiten verstehen zu können, die zu dem Zeitpunkt noch nicht klar waren. Und von dem her gibt es verschiedene Bereiche, die wir noch beachten sollen und auch andere Gebete in der Bibel, die wir hernehmen können und hernehmen sollen, um zu beten. Das Unser Vater kann eins davon sein und wenn wir andere Dinge noch beachten, die wir wissen aus der Schrift, ist es auch so, wie ich es gesagt habe, in Ordnung und gut, das zu beten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht einseitig tun und es wirklich auf diese Worte beschränken, wie ich ja auch betont habe. Kein Gebet, das wir in der Schrift finden, ist dazu gedacht, dass wir es einfach nur vor uns herbeten und nachsprechen und so praktisch in ein gewisses Ritual verfallen, in ein Ritual reinkommen, dass wir nur nach vorgefertigten Schemas praktisch beten. Es geht vielmehr um Prinzipien, die wir in der Schrift finden übers Gebet und eine wirklich gute Richtlinie, Richtschnur ist wirklich dieses Unser Vater. Aber wir müssen beachten, dass es noch andere Gebete gibt und dass wir auch die Wahrheiten, die in diesen Gebeten beinhaltet sind, dass wir diese Wahrheiten auch berücksichtigen und in unser Gebetsleben mit einfließen lassen. Und ich möchte heute besonders einen Bereich betonen. Und zwar geht es um den Bereich, wenn wir füreinander beten. Die Frage ist, wenn wir füreinander beten, wenn wir uns gegenseitig tragen im Gebet, wie sollen wir eigentlich beten und für was sollen wir bitten? Wir sind da oft sehr beschränkt, wenn wir nicht die Bibel hernehmen und wirklich biblisch schauen, wie wird da gebetet für andere Gläubige? Was sind das für Anliegen? Und wenn wir so beten und an jemand denken, dann denken wir manchmal an Dinge, die einfach da gerade aktuell sind, die akut sind und sagen vielleicht noch generell, Herr, segne sie. Und dann hört es auch schon auf. Also ich möchte es nicht verallgemeinern. Aber wir haben in der Schrift einiges, was wir lernen können, wie wir füreinander beten sollen. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Bevor ich auf die Gebete des Paulus eingehe, möchte ich ein Gebet aufgreifen vom Herrn Jesus selbst. Es ist ein wunderbares Gebet, es ist auch ein sehr erbauliches Gebet. Und wenn wir selbst in Not sind und in Drangsal sind, dann können uns diese Worte ein großer Trost sein. Da müssen wir nur zu Johannes 17 gehen und dieses hohe priesterliche Gebet Jesu aufschlagen. Und zwar lesen wir am Anfang von diesem Kapitel: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also die erste Bitte ist, dass der Sohn verherrlicht wird, damit auch dein Sohn, nämlich Jesus, ihn verherrliche. Damit auch dein Sohn dich verherrliche, wie er sagt. Und ein Bereich, wie der Sohn verherrlicht wird und wie der Vater verherrlicht wird, und hier erinnern wir uns daran, geheiligt werde dein Name. Das geschieht dadurch, dass er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Also es ist dieses Anliegen, dass diejenigen, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, dass der Sohn ihnen ewiges Leben gibt. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dadurch wird der Sohn verherrlicht. Und damit haben wir uns schon des Öfteren befasst. Wir wissen, dass alle Menschen, die jemals zum Glauben kommen, dass sie ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Und diejenigen, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, denen schenkt Jesus ewiges Leben. Und wie geschieht es aber? Wie wird man teilhaftig dieses ewigen Lebens? Er sagt es in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir sehen hier, dass es etwas sehr Einfaches ist, das ewige Leben ist nicht total kompliziert, man muss nicht viele Rituale einhalten, viele Dinge tun, dieses und jenes sich bemühen und hier und dorthin rennen und gucken, ob man das ewige Leben irgendwo findet. Nein, sondern das ewige Leben besteht darin, den Vater und den Sohn zu erkennen. Und zu erkennen, wissen wir, das geschieht im Glauben. Und in Vers 4 sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie aufgenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Also wie zeichnen sich diejenigen aus, die ewiges Leben haben? Sie glauben, dass Jesus Christus vom Vater gesandt wurde. Das glauben sie und das halten sie für wahr und das nehmen sie an. Und sie nehmen auch seine Worte an. Sie nehmen sie ernst und sie glauben daran und vertrauen darauf. Und hier bittet Jesus speziell für die Gläubigen. In Vers 9 sagt er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Wir sehen, dass Jesus hier für die Gläubigen besonders bittet und dass sie ihm gewissermaßen auf ganz spezielle Art und Weise auf dem Herzen liegen. Er sagt ganz ausdrücklich, er bittet nicht für die Welt, sondern er bittet für die, welche der Vater ihm aus der Welt gegeben hat. Und so sehen wir, dass diese Liebe des Herrn Jesus zu den Gläubigen eine ganz besondere Liebe ist. Und auch die Liebe des Vaters zu den Gläubigen eine ganz besondere Liebe ist. Und die Liebe ist so besonders, dass sie wirklich nur den Gläubigen, den Auserwählten zuteil wird, während die Welt diese Liebe nicht hat. Obwohl Gott natürlich die Welt liebt, liebt er die Welt nicht auf so spezielle Weise, wie er die Gläubigen liebt. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Also Jesus stellt Folgendes fest. Er stellt fest, die Gläubigen sind noch in der Welt, während Jesus aber geht. Und schon in dieser Aussage erkennen wir ein Problem oder erstmal ein Problem. Die Gläubigen, die zu Jesus gehören, sind hier in dieser Welt, während Jesus weggeht. Er verlässt diese Welt. Und aus dieser Aussage, dass Jesus weggeht und diese Welt verlässt und er genau weiß, welche Probleme auf die Gläubigen zukommen, wenn sie in dieser Welt sind und noch bleiben, eine kurze Zeit wohl angemerkt. Das sehen wir, wenn wir weiterlesen. Er sagt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesus weiß genau, die Gläubigen müssen bewahrt werden. Sie können sich nicht selbst bewahren, sie müssen bewahrt werden. Und deshalb betet er, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ein wichtiger Bereich, der zu dieser Bewahrung gehört, ist die Einheit der Gläubigen. Und die Einheit der Gläubigen ist keine institutionelle Einheit. Wenn wir manche großen Kirchen anschauen, die so stark betonen, wir sind eins, wir sind eine Einheit. Aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, da ist keine Einheit. Das ist eine künstliche Einheit, eine Einheit, die durch diese Institution künstlich aufrechterhalten wird, aber lehrmäßig so viele Unterschiede da sind, auch von der Praxis so viele Unterschiede da sind, dass man von einer Einheit nicht mehr sprechen kann. Und diese Einheit ist auch eine Einheit in Liebe. Wenn man in manche Gemeinden reinschaut, die sich bekennen oder auch bekennende Kirchen, wo aber keine Beziehung zum Herrn haben, da sehen wir, man versammelt sich, manche um sich sehen zu lassen, manche aus anderen Motiven, aber sie sind nicht in Liebe zusammengewachsen und zusammengebunden, so dass sie sich gegenseitig wirklich tragen, ermahnen, erbauen, trösten und füreinander da sind. Und Jesus weiß genau, das ist nötig. Die Einheit besteht darin, dass Menschen, die gläubig sind, die an ihn glauben, die zu ihm gezogen worden sind, dass sie in Liebe zusammenwachsen und dass sie einander annehmen, trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Problemen und Charakterschwächen, die man in den anderen sieht, dass man trotzdem sich annimmt und sich auf eine Art annimmt, wie es in der Welt nicht möglich ist. In der Welt ist es so, es gibt zwar viele Vereinigungen, es gibt Vereine, es gibt Golfclubs, es gibt Kirchen und die Leute kommen zusammen, aber sie kommen nur bis zu einem gewissen Grad zusammen. Es ist keine wirkliche Einheit, wie Jesus sie gemeint hat. Und Jesus betet hier um diese Einheit und somit dürfen auch wir darum beten, dass wir zusammenwachsen, dass wir eine Einheit sind und dass diese Einheit vergleichbar ist mit der Einheit des Vaters und und Jesus. Und das liegt eben daran, dass wir als Gemeinde ein Teil des Leibes Christi sind. Die Gemeinde ist ein Organismus und wir sind unterschiedliche Glieder am gleichen Leib und deswegen können wir auch eine Einheit sein, weil wir zum gleichen Leib gehören und weil wir nicht auseinandergespalten sind. Dann betet Jesus weiter: Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Also Jesus betont, dass er diejenigen, die gläubig sind, bewahrt hat. Keiner ist verloren gegangen, nur einer, der Sohn des Verderbens. Also der Judas, der musste verloren gehen. Das war schon im Alten Testament vorausgesagt, das hat die Schrift so vorhergesagt. Und wir wissen aber auch aus dem Johannesevangelium, dass Judas niemals den rettenden Glauben hatte. Jesus betont nämlich: Ihr seid alle rein, außer einer. Und somit stellt das schon raus, dass Judas eine Fälschung war und nie wirklich zu Jesus gehört hat, weil sonst hätte Jesus ihn auch bewahrt. Aber er hat nie zu ihm gehört und somit ist er verloren gegangen, wie die Schrift das vorausgesagt hat. Und Judas ist da ein einmaliger Fall, der praktisch hier, und die Schrift hat sich hiermit erfüllt. Und es ist nicht richtig, wenn irgendjemand sagt: Ich bin vielleicht ein Judas, ich gehöre zu Jesus und werde aber dann doch verloren gehen. Sowas gibt es nicht, sondern alle, die zu ihm gehören, die zu Jesus gehören, die werden auch bewahrt. Was es natürlich viel gibt, sind solche, die sich irgendwo zum Herrn bekennen, aber keine lebendige Beziehung zu ihm haben. Und wenn man dann aber mal nachhakt bei vielen und dann einfach das ergründet, was sie wirklich glauben, dann sollten irgendwann irgendwelche Dinge auftreten oder ans Licht kommen, die so nicht übereinstimmen, wo man einfach merkt, er hat nur ein Bekenntnis, einen traditionellen Glauben und keine Beziehung zum Herrn. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also Jesus betet dieses Gebet nicht nur, um für Bewahrung für die Jünger zu bitten, sondern dass dieses Gebet auch eine Quelle der Freude sein darf. Und wenn wir uns mit diesem Gebet befassen und dieses Gebet lesen, dann kann es uns immer wieder ermutigen und aufbauen und trösten, weil wir genau wissen, das hat Jesus um unsertwillen gebetet und das ist sein Wille für uns. Es ist sein Wille für uns, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Und wenn wir uns stark angefochten fühlen oder andere Dinge einfach da sind, die uns Mühe machen, dann dürfen wir zum Wort Gottes gehen, dürfen auch zu diesem Gebet gehen und dürfen uns darüber freuen, dass Jesus solche Anliegen für uns hat und solche Anliegen damals schon zum Vater gebetet hat. Und wir wissen genau, dass es auch jetzt sein Anliegen für uns. Und wir dürfen uns darüber freuen. Wir wissen, wir sind nicht von der Welt, so wie Jesus auch nicht von der Welt ist. Und wir wissen, dass die Welt uns hasst. Und das ist das Los eines Jüngers, dass er von der Welt gehasst wird. Das gehört einfach dazu. Und die Ungläubigen können die Gläubigen nicht lieben. Sie lieben Gott nicht und sie lieben auch nicht diejenigen, die zu Gott gehören, die zu Jesus gehören. Sie können nicht anders reagieren als mit Hass. Das heißt, jeder Ungläubige hasst erstens Gott und zweitens hasst er auch die Gläubigen. Das ist einfach so, das ist ein Grundgesetz, das Jesus hier schon ausdrückt und das er hier darlegt. Und weil dieser Hass da ist, dieser Welt, ist die Bewahrung umso nötiger, dass sie bewahrt werden vor dem Bösen. Wir könnten denken, die Lösung, diesem Hass aus dem Weg zu gehen, wäre, aus dieser Welt hinauszugehen. Aber Jesus sagt: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und das ist wirklich ein Wunder, dass die Gemeinde als Fremdkörper in dieser Welt, als ein Organismus, als der Leib Christi, der sich hier auf dieser Erde befindet, nicht schon längst komplett vernichtet worden ist. Die Welt würde diese Gemeinde sehr gerne komplett auslöschen, dass die Gemeinde nicht mehr existiert und dass kein einziger Gläubiger mehr auf diesem Erdboden wandelt. Und die Welt ist viel größer und viel stärker als die Gläubigen, als die Christen, als die Gemeinde, physisch gesehen. Die Welt hätte also genug Macht, um das wirklich zu tun, sie hätte genug Macht, die Gläubigen auszulöschen. Aber bis heute ist es nicht geschehen. Bis heute gibt es Gläubige auf dieser Erde. Und das bedeutet, dass die Bewahrung Gottes wirklich sehr groß ist und dass sie da ist. Die Tatsache, dass wir noch leben, ist ein Wunder Gottes und wir haben es der Gnade Gottes zu verdanken, dass er verschiedene Mittel gebraucht, um uns zu bewahren. Und wir wissen gar nicht, wie oft er uns schon bewahrt hat, wie vielen Gefahren wir schon entronnen sind und wo wir heute ohne diese Bewahrung wären. Dass du sie bewahrst vor dem Bösen eben, wir haben das Böse ja auch behandelt, nicht nur das Böse, das in der Welt ist, sondern auch das Böse, das praktisch vom Teufel und von seinen Dämonen kommt, die ja auch gegen die Gläubigen kämpfen. Und so, wenn wir lesen, was Jesus betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, so dürfen auch wir füreinander beten, bewahre sie vor dem Bösen. Es ist ein Anliegen ganz nach Jesu Herz. Und weil es ein Anliegen ganz nach Jesu Herz ist, wissen wir, dass es ein Gebet ist, das dem Willen Gottes entspricht, das Gott sehr gern hört und das Gott auch sehr gern erhört. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Hier ein weiteres Anliegen des Herrn. Wir sollen geheiligt sein in der Wahrheit Gottes, in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also das Wort Gottes ist etwas, was uns heiligt. Wir werden gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, uns mit dem Wort auseinanderzusetzen, ist im Glauben aufzunehmen, im Glauben zu essen, uns im Glauben damit zu beschäftigen, das heiligt uns in der Wahrheit. Aber es gibt sehr viele Hindernisse, in diesem Wort geheiligt zu werden, sich mit diesem Wort zu beschäftigen. Erstens sind wir selbst ein Hindernis. Wir sind oft sehr unmotiviert, das Wort zu lesen. Irgendwas hält uns doch immer ab, hält uns zurück, uns damit zu beschäftigen. Und dann kommen andere Umstände, die uns davon abhalten, und dieses und jenes passiert und wir werden vom Wort abgehalten und der Widersacher kämpft, um uns vom Wort abzuhalten. Und so sind wir oft mit Hindernissen praktisch umgeben und beschäftigen uns nicht so intensiv mit dem Wort, wie wir es tun sollten. Und es kommt auf viele tückische Weisen, wie wir vom Wort abgehalten werden. Und deswegen brauchen wir das Gebet, heilige sie in deiner Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir füreinander beten, dass wir in der Wahrheit des Wortes geheiligt werden, dass wir darin wachsen dürfen und gestärkt werden dürfen und dass das Wort auch reichlich in uns wohnt. Dein Wort ist Wahrheit. Und so sehen wir, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig es dem Herrn ist und wie wichtig es uns dann sein sollte. Dann gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Also Jesus tut alles und er stellt hier eine Parallele her. Jesus wurde in diese Welt gesandt, um einen Auftrag zu erfüllen. Ein Auftrag war natürlich, das Reich Gottes anzukündigen, aber sein wichtigster Auftrag war, für uns zu sterben, sich für uns hinzugeben und unsere Erlösung zu bewirken. Er hatte einen Auftrag. Und dieser Auftrag hat Verfolgung beinhaltet und hat Gewalt beinhaltet, die ihm angetan worden ist. Und so wie er gesandt ist in diese Welt, so sendet er auch uns in diese Welt mit einem Auftrag. Und wir sind aber nicht zu jeder Zeit fähig, diesem Auftrag nachzukommen. Und so brauchen wir diese Heiligung, wir brauchen das Gebet füreinander, dass wir immer mehr befähigt werden, diesen Auftrag zu verwirklichen und dass wir uns nicht durch viele, viele Dinge davon abhalten lassen. Dass wir gelähmt sind, weil irgendwelche Schwierigkeiten gekommen sind und dieses und jenes passiert ist. Das wird passieren, aber wir müssen dafür einander beten, dass wir da frei werden dürfen von gewissen Dingen, die uns aufhalten, dass wir es erkennen dürfen und dass wir so dem Herrn zur Verfügung stehen. Jesus selbst hat sich für uns geheiligt, damit auch wir geheiligt seien in Wahrheit. Und hier sehen wir, welch hohen Stellenwert die Wahrheit hat. Viele heutzutage sagen, Man kann ja nicht so dogmatisch sein, man kann ja nicht am Wort so genau festhalten, weil es gibt Entzweiung und es gibt Streit. Und da muss man doch die Wahrheit dann ein bisschen zurückstellen, beziehungsweise man kann gar nicht von Wahrheit sprechen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber Jesus spricht hier davon, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und diese absolute Wahrheit ist im Wort Gottes zu finden und nicht im Koran und nicht in den buddhistischen Schriften, nicht im Hinduismus, sondern in dem Wort Gottes, das wir hier haben und das wir lesen dürfen, das in unserer Sprache zur Verfügung steht. Das sind alles große Geschenke und es ist nicht selbstverständlich. Und die Liebe zur Wahrheit ist Jesus hier wichtig und die sollte uns auch wichtig sein. Und wir sollten nicht um falscher Kompromisse willen diese Liebe zur Wahrheit aufgeben, dass wir sagen, okay, ich nehme es jetzt nicht mehr so genau mit dem Wort, ich gehe jetzt hier und da einen Kompromiss ein und gebe ein bisschen nach, damit dieser Hass, den ich spüre, der Hass dieser Welt, ein bisschen zurückgeht und ich nicht mehr so leide. Da müssen wir auch füreinander beten, uns füreinander praktisch vor den Herrn bringen, dass wir da nicht zurückweichen, sondern dass uns die Wahrheit des Wortes ganz wichtig ist und an erster Stelle steht, weil die Wahrheit steht in Verbindung mit dem Herrn Jesus selbst. Er liebt die Wahrheit, der Vater liebt die Wahrheit und er hat uns deswegen sein Wort gegeben, dass wir es auch ernst nehmen und dass wir das Wort nicht zurückstellen um falscher Liebe willen. Dann hier haben wir eben diese Aussage, dass er nicht nur für die Jünger bittet, sondern eben auch für die Gläubigen im Allgemeinen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie kommen die anderen zum Glauben? Kommen sie durch Visionen, durch Träume, durch übernatürliches Eingreifen Gottes zum Glauben? Oder hat Gott ein anderes Mittel bestimmt? Gott könnte es machen. Er könnte jemand im Traum erscheinen und ihm sagen, ich bin Jesus und so wirst du gerettet, nämlich durch den Tod, den ich am Kreuz vollbracht habe und das musst du jetzt glauben und mein Jünger sein und mir nachfolgen. Haben wir das gerade gelesen? Nein, das haben wir nicht gelesen. Wir haben hier gelesen, ich bitte für die, also ich bitte nicht für diese einen, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das ist ein Prinzip, das der Herr bestimmt hat, dass die anderen, die später noch zum Glauben kommen sollen, dass sie durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen. Dass Gott dieses Wort gebraucht und er hat diesen Weg bestimmt und nicht Träume und Visionen und Stimmen und sonst was, was viele Menschen behaupten zu hören und murmeln und flüstern. Nein, sondern durch das Wort des lebendigen Gottes. Das ist das Mittel, das Werkzeug, dass andere zum Glauben kommen und somit sind die Gläubigen Botschafter, damit andere wieder gerettet werden. Deswegen sind wir auch gesandt bis ans Ende der Welt. Wir sollen bis ans Ende der Welt gehen mit diesem Wort, weil wenn wir nicht zum Ende der Welt gehen, dann werden die, die am Ende der Welt wohnen, das Wort Gottes auch nicht bekommen und sie werden auch nicht zum Glauben kommen können. Es muss ein Missionar hingehen, er muss gesandt werden, um ihnen das Evangelium zu verkündigen und zu bringen. Und so werden sie auch zum Glauben kommen. Also Jesus bittet für all die, die zum Glauben noch kommen werden, von dem her auch für uns, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So, ihr bittet Jesus nochmal um diese Einheit, dass die Gläubigen zusammengefügt sind, dass sie eins sind. Und daraus erkennen wir auch, da lesen wir auch, dass wir wirklich zusammengehören, dass Gott uns zusammengefügt hat und dass wir füreinander da sind. Und das heißt auch, dass wir auch bereit sind, uns auf die anderen einzulassen, uns den anderen mitzuteilen, unsere Anliegen weiterzugeben, dass wir uns gegenseitig tragen können, dass wir nicht sagen, ich ziehe mich zurück, ich sondere mich ab oder sonst was in die Richtung, sondern dass wir uns auch öffnen für die anderen in einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis. Und so werden wir auch in die Lage versetzt, den anderen besser kennenzulernen, zu verstehen und auch die Anliegen wirklich zu kennen, wie wir den anderen tragen können und helfen können und weiterbringen können. Und da das nicht ein Automatismus ist, der automatisch geschieht, ist es wichtig, so wie Jesus hier gebetet hat, dass auch wir genau dieses füreinander beten. Und diese Einheit führt dazu, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und es ist wirklich so, diese Einheit, die der Herr nur schenken kann und bewirken kann und die er auch geschenkt hat in der Gemeinde, soll andere wieder zum Nachdenken bringen. Sie sollen dadurch erkennen, dass die Liebe, die zueinander da sind, anders ist als das, was sie so gekannt haben aus der Welt und ein Zeugnis für sie sein, sodass dann noch manche umkehren. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also die Herrlichkeit besteht auch mit darin, dass diese Einheit wirklich zustande kommt. Und so ist die Gemeinde wirklich etwas sehr Besonderes und wir können dankbar sein, dass wir teilhaben dürfen an dieser Gemeinde, an diesem Leib Christi, dass wir ein Teil davon sind und dass wir da eingefügt worden sind. Wir wissen ja von Petrus und von anderen Stellen, dass die Propheten des Alten Testaments dieses nicht sehen konnten, das Geheimnis der Gemeinde, dass es ihnen nicht geoffenbart war und dass sie sich aber danach gesehnt haben, das kennenzulernen. Ich in ihn und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und hier sehen wir etwas, eine sehr schöne Aussage. Wir wissen, dass der Vater Jesus liebt. Da würden wir alle zustimmen. Und wir wissen, dass der Vater eine ganz besonders starke Liebe zum Herrn Jesus hat, zu seinem Sohn hat. Aber wir tun es manchmal schwer, anzunehmen, dass auch wir geliebt sind, dass auch wir vom Vater geliebt sind. Aber hier steht, und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Hier sehen wir, diese Liebe des Vaters zu uns ist genau gleich wie die Liebe des Vaters zu Jesus. Jetzt überlegen wir aber, wie kann das sein? Also Jesus war ja perfekt, er war vollkommen, er hat nichts falsch gemacht, er hat vollkommen heilig gelebt. Das ist ja klar, dass der Vater Jesus liebt. Aber wir sind so elend, wir tun so viele Dinge, die dem Herrn nicht wohlgefallen und weichen immer wieder von ihm ab und gehen unseren eigenen Weg und erkennen dann wieder die Verstocktheit unseres Herzens und kehren um und gehen zurück, gehen zum Wort zurück, gehen auf die Knie und müssen immer wieder mit gleichen Dingen kommen und um Vergebung bitten und so ständig in diesem Kampf. Wie kann es da sein, dass der Vater uns so liebt, wie er den Herrn Jesus liebt? Genau, diese Liebe ist eine bedingungslose Liebe, die der Vater zu uns hat. Und in der Welt kennen wir nur bedingte Liebe. Das heißt, in der Welt ist natürlich logisch, dass ein Vater seine Kinder liebt, dass die Mutter ihre Kinder liebt, dass die Geschwister sich lieben und dass man die Freunde liebt, weil die Freunde sind einem sowieso angenehm. Man freundet sich ja normalerweise sowieso nur mit denen an, die einem irgendwo angenehm sind. Und so ist diese Liebe immer an Bedingungen geknüpft. Es ist keine bedingungslose Liebe. Während die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, eine bedingungslose Liebe ist, Gott nimmt uns an in Jesus und er liebt uns so, wie er den Herrn Jesus liebt. Er liebt uns nicht aufgrund unserer Leistungen, aufgrund dem, was wir gut machen oder schlecht machen, sondern weil wir angenommen sind in dem Geliebten. Weil wir in Christus sind und so zur Sohnschaft gekommen sind, werden wir als Kinder Gottes geliebt und die Liebe ist genauso groß, wie der Vater zu Jesus hat. Und manchmal müssen wir dieses annehmen, dass es so ist, dass der Vater uns wirklich so liebt, um wirklich seine Liebe in rechter Weise zu erkennen. Wir sind in Christus so geheiligt und so rein, dass es nichts mehr gibt, was uns vorgehalten werden kann, dass es keine Sünde gibt, die uns vom Vater trennen kann. Wir haben vollen Zugang zum Vater und das hängt nicht von unseren Leistungen ab. Und dieser Leistungsgedanke ist immer wieder in uns drin und so zweifeln wir an der Liebe Gottes. Und wenn wir zweifeln an der Liebe Gottes, dann wird unser Glaube geschwächt und wir werden geschwächt und folgen dann auch nicht mal dem Herrn so nach, wie wir ihm nachfolgen sollten. Die Grundlage für die Nachfolge des Herrn ist diese Liebe, mit der wir geliebt sind, diese bedingungslose Liebe. Und wenn wir wissen, wir sind bedingungslos geliebt, dann können wir auch andere bedingungslos lieben. Andere, die uns absolut nicht liebenswert erscheinen, können wir dann lieben, weil wir selber überhaupt nicht liebenswert sind und trotzdem der Vater uns angenommen hat und uns geliebt hat. Dann in Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In diesem Anliegen sehen wir auch die Liebe Jesu zu uns, wie Jesus uns liebt. Und weil Jesus uns so liebt, möchte, dass wir auch bei ihm sind. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Also Jesus sehnt sich danach, Jesus sehnt sich nach dem Tag, an dem wir entrückt werden, zu ihm hin und alle Zeit bei ihm sind. Also nicht nur wir sehnen uns danach und freuen uns drauf, sondern auch Jesus sehnt sich danach, dass wir entrückt werden, dass wir beziehungsweise verwandelt werden und zu ihm hinkommen und dann alle Zeit bei ihm sind. Und er freut sich darauf, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, der ihn geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Jesus hat diese Freude und diese Freude hängt auch damit zusammen, dass wir ihn sehen in all seiner Herrlichkeit und ihn bewundern und ihn anbeten und dann auch in der ewigen Gemeinschaft mit ihm sind. Und da wir ja wissen, dass Jesus sich auf uns freut, kann das auch die Freude in uns umso mehr vermehren, dass wir zum Herrn Jesus gehen. Und daraus ergibt sich ein weiteres Anliegen, dass wir füreinander beten können. Wir dürfen füreinander beten, dass die Geschwister, dass die anderen sich immer mehr auf den Herrn Jesus freuen, auf seine Wiederkunft freuen. Oft leben wir nicht in dem Bewusstsein, der Herr kommt bald wieder. Und weil wir nicht in diesem Bewusstsein leben, tun wir auch nicht besonders viel. Aber wenn dieses Bewusstsein immer größer wird, der Herr kann jederzeit kommen, er freut sich auf uns, dann dürfen wir auch beten füreinander, für die anderen. Herr, schenk, dass sie in deiner Erwartung leben und dass sie sich auf dein Kommen freuen und so leben, als würdest du jederzeit zurückkommen. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. So, hier nochmal die Aussage, die Welt kann den Vater nicht erkennen. Jesus erkennt den Vater und auch wir erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Und Jesus hat uns den Namen des Vaters verkündet. Was bedeutet das? Jesus hat uns den Namen des Vaters verkündet. Jesus hat uns ja nicht einen neuen Namen von Gott bekannt gemacht. Den Namen des Vaters zu verkündigen heißt, dass uns die Eigenschaften und das Wesen des Vaters durch Jesus offenbar gemacht wird und dass wir durch Jesus den Vater erkennen. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Name wurde verkündigt und werde ihn verkündigen. Das heißt, das ist noch etwas, was weitergeht, werde ihn verkünden. Die Jünger werden noch mehr erkennen von der Liebe des Vaters, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also das ist auch ein Anliegen, dass die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, auch in uns sei und Jesus in uns sei. Und auch da dürfen wir füreinander beten, dass diese Liebe einfach wachsen darf, dass sie immer mehr erkannt werden darf und dass so auch Jesus in den Gläubigen wohnt. Wir wissen, Jesus wohnt immer in den Gläubigen. Er hat auch versprochen, die Gläubigen nicht zu verlassen. Aber dieses Wohnen, diese Gegenwart des Herrn, wirkt sich nicht immer unbedingt in der Praxis so aus, wie es sich auswirken sollte. Und das liegt mitunter daran, dass wir diese Wahrheit einfach nicht so annehmen. Also wir sollen nicht für etwas bitten, was wir schon haben, dass etwa Jesus anfängt in uns zu wohnen, er wohnt schon in uns, aber wir dürfen dafür beten, dass wir im Glauben wachsen und uns darauf verlassen und einfach darauf vertrauen, es ist so. Und wir vertrauen nicht darauf, weil wir irgendwas Mystisches in uns spüren oder so, sondern wir nehmen diese Wahrheiten des Wortes Gottes an und wissen, Jesus hat gesagt, er wohnt in uns und darauf vertrauen wir und dafür beten wir auch füreinander. Wir beten, wie es im Epheserbrief ausgedrückt wird, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und das ist ein wichtiges Anliegen und wir werden das auch noch behandeln in einer anderen Predigt. Deswegen möchte ich erstmal bis hier hin predigen und dann abschließen für heute. Aber einfach nochmal als Schlusssatz. Wir sehen hier diese herrlichen Worte des Herrn, wie er für die Gläubigen bittet, wie sie eine ganz besondere Stellung haben, ganz besonders geliebt sind und wie Jesus doch dieses Anliegen hat, dass sie bewahrt werden vor dem Bösen, dass sie geheiligt werden in der Wahrheit und dass sie eins seien. Und dadurch können wir auch lernen, wie wir füreinander beten. Und es sind Anliegen, die wir stets für andere Gläubige auch haben sollten.